Ja, hallo Ludmilla, hallo Roland. Hallo. Es ist schön, dass ihr euch eingefunden habt zu diesem Interview für Jetzt TV. Ihr beide redet über Erleuchtung. Und bevor ich jetzt gleich mal spezifisch dazu komme, was ihr denn so anbietet und was ihr macht, wollte ich einfach mal so allgemein fragen. Was ist Erleuchtung? Wie würdet ihr das einem offenen, interessierten Menschen, dem das Thema unbekannt ist, erklären? Aber der wirklich auch zuhören will und nicht nur sagt, gleich interessiert mich nicht.
Es ist so sehr davon abhängig, was für ein Mensch voransteht. Was der Mensch für Erfahrungen gemacht hat, selbst schon für sich. Und für mich ist es immer wichtig, wirklich zu sehen, wer steht da. Und dementsprechend kann ich ihm antworten. Ich könnte andererseits für mich sprechen und sagen, wie ist meine Erfahrung? Was hat sich für mich geändert vor und nach dem Erwachen? Das könnte ich erzählen, ja.
Und dazu kommen wir noch gleich. Kommt bei dir irgendwas anderes noch
vor? Erleuchtung ist mein Leben lang schon mein Hauptthema. Insofern sehe ich Erleuchtung als einen anderen Bewusstseinszustand. Eine wirkliche Veränderung der eigenen Wahrnehmung, des eigenen Lebensgefühls in Richtung einer totalen Befreiung.
Von was?
Das, was wir im Allgemeinen als Person betrachten, als unsere persönliche Geschichte, als unser persönliches Leben, ist im Zustand der Erleuchtung verschwunden, vollständig verschwunden, ausgetauscht durch ein vollkommen anderes Erleben, durch ein vollkommen anderes Sein.
Kannst du das beschreiben, dieses Sein?
Wenn ich ganz normal so rumlaufe, gucke ich von innen nach außen, sehe die Welt, empfinde mich als Mittelpunkt meines Lebens, meines Handelns und die Welt ist da draußen, du bist da draußen und ich spüre eine Trennung zwischen dir und mir, zwischen mir und der Welt. Das ist das normale Bewusstsein, in dem wir Menschen in unserer Kultur rumlaufen. Erleuchtung ist ein anderer Zustand. Erleuchtung ist der Zustand, dass ich das nicht mehr habe. Ich verneine das erstmal, das habe ich nicht mehr. Es findet eine Wandlung statt, die ein vollkommenes Gefühl von Freiheit erzeugt, von Unbegrenztheit, von Verbundensein mit allem, von Einheit. Das Gefühl der Trennung verschwindet vollständig. Mhm. Und so würde ich Erleuchtung beschreiben.
Okay. Das ist sozusagen so eine Art Einheitsbewusstsein, wenn man mal so sagt, ein unpersönliches Einheitsbewusstsein. Also, dass man nicht nur ein kleiner Mensch ist, sondern dass man ungetrennter Teil des Seins, der Wirklichkeit ist sozusagen.
Ja.
Okay. Nun, könnt ihr denn etwas über eure Geschichte als Suchende reden? Wie seid ihr denn zu Suchenden geworden? Weil das ist ja immer so dieses Wort dafür, Suchender. Und was habt ihr da so erlebt? Da würde ich sagen, Ladies first.
Also, ich habe mein Leben lang Lebenswelt und Sinnerforschung getrieben. Nur bis zum Erwachen wusste ich gar nicht, dass ich Erleuchtung gesucht habe. Erst nach dem Erwachen habe ich verstanden, was ich wirklich gesucht habe und dann eben auch gefunden habe. Und ich habe als Kind schon Erfahrungen von Transzendenz gehabt, war mir also immer bewusst, dass es da etwas gibt, jenseits der relativen Welt, der Form, und wollte das erforschen. Mir ging es immer gut. Ich hatte ein gutes Leben, war begeistert, Künstlerin, Malerin, experimentierfreudig, habe mich schon mit Meditation auch beschäftigt, mit Hirnforschung und ja, mit 37 kam das unumkehrbare Erwachen dann. Da war alles anders. Heißt, mein Leben vor dem Erwachen würde ich als ein anderes, eine andere Inkarnation sozusagen bezeichnen, als das, was ich jetzt habe.
Mhm. Okay, ja. Und Roland?
Ja, bei mir war das eher zufällig. Ich habe mit 15 mit Meditation angefangen und habe dort direkt so ein tiefes Aufwachen erlebt, dass ich klar diese Entscheidung gespürt habe, da will ich hin. Das soll mein weiteres Leben bestimmen. Und im Laufe der Jahrzehnte danach ist mein Aufwachen, mein Erwachen immer tiefer geworden. Ich bin auch durch Höhen und Tiefen gegangen, emotionaler Art. Es sind viele Transformationen haben stattgefunden. Also ich bin heute nicht mehr der Mensch, der ich damals war, was irgendwie auch logisch ist. Und habe dann nach vielen, vielen Jahren der Suche diesen Zustand dauerhaft erreicht, indem ich mich da hinein aufgelöst habe.
Ja. Aber du scheinst ja immer noch sich zu unterhalten, als wenn du jetzt mit einem Menschen von Mensch zu Mensch sprichst und nicht von nichts zu nichts oder
ja,
so.
Ja, ich finde es auch gut, dass das nicht verloren geht.
Okay.
Also ich kann noch Auto fahren, lesen und schreiben.
Okay, das wäre ja auch, sonst wäre das ja auch so, wenn wir in der Ecke sitzen und sabbern, das wäre nicht das, was uns bildet. Ne?
Also sabbern der Opa sein, das können andere, da haben wir ja auch Beispiele genug in der Geschichte. Ich denke, dass wir so als westliche Intellektuelle da auch gar nicht so in diese Gefahr reinrutschen, weil wir ja ganz anders sozialisiert sind. Ich denke, dass Erleuchtung für jemanden, der in einer anderen Kultur sozialisiert ist, natürlich auch völlig anders ist. Im Empfinden und im gesellschaftlichen Umgang. Wir leben ja hier mehr oder weniger ganz normal weiter. Trotz eines Zustandes.
Ja. Das schließt sich auch nicht aus. Es ist ja ein, im Endeffekt auf eine Weise eine Ebene. Nun ja, okay. Ihr gebt Veranstaltungen im Raum für Transzendenz und Selbsterforschung. Wohnzimmer Akazienstraße. Könnt ihr darüber reden? Was bietet ihr dort an?
Wie der Name schon sagt, ne? Der Raum für Transzendenz und Selbsterforschung. Heißt, da wir aus unserer eigenen Erfahrung wissen, dass mehrerlei wichtig ist, um diesen Weg zu gehen bis hin zur Erleuchtung, bieten wir eben diese Zweigleisigkeit im Prinzip an. Transzendenzerfahrung hat eine große Wichtigkeit, aber auch die Selbsterforschung hat eine große Wichtigkeit. Aha. Weil in dem Moment, wo ich Transzendenz erfahre, und dass mein permanenter Bewusstseinszustand parallel zu dem Erleben der relativen Welt ist, habe ich eine ganz andere Schau auf die Dinge, die mich persönlich egomäßig betreffen. Heißt, Transzendenz ist ein ganz wichtiger Faktor, um eine klare Schau zu haben und dann eben meinen Prozess von Heilung anders zu begleiten, als wenn ich Transzendenz als Erfahrung in mir nicht habe. Deshalb bieten wir so mehreres innerhalb der Gruppen an.
Ah.
Ja, vielleicht kann man dazu noch sagen, dass verschiedene Sucher auf verschiedenen Wegen sind oder auch in verschiedenen Situationen sich befinden. Und wir haben festgestellt, dass mit verschiedenen Kursangeboten da auch einfach die verschiedenen Menschen abgeholt werden können. Mhm. Manche sind völlige Neulinge, sind gerade erst am Anfang, haben noch nie irgendwas davon gehört Und die brauchen einfach andere Sachen als Leute, die seit 20, 30 Jahren vielleicht irgendeiner buddhistischen Praxis nachgehen oder andere Dinge gemacht haben. Und da haben wir einfach festgestellt, dass da eine unterschiedliche Ansprache gut tut und jeder da so auch seine persönliche Linie fährt bis zum Erwachen. Und das auch hilfreich ist.
Das finde ich ganz wichtig zu betonen, dass die Wege so sehr individuell sind und auch sein sollen. Weil jeder hat seinen eigenen Weg. Und das begleiten wir ja. Wir versuchen, den Menschen in seiner Individualität auf seinem Weg zu begleiten. Mhm. Weil bestimmte Dinge und Prozesse kann man sehen, dass sie immer wiederkehren. Also Regeln kann man sehen, dass sie sich zeigen auf dem Weg. Und dennoch sieht der Weg völlig unterschiedlich aus. Und da können wir ganz gut eine Begleitung geben. Aber wir geben nicht vor, wie der Weg aussieht, sondern können unser Wissen und unsere Erfahrung eben mit reinbringen. Und dafür öffnen wir den Raum, dass die Menschen einfach wirklich ihr Persönliches auch zeigen können, was sie bewegt und beschäftigt. Und das ist immer wieder schön zu sehen, also wie unterschiedlich das ist.
Ja, wir haben auch den Vorteil, dass wir beide unterschiedliche Wege gegangen sind. Wir sehen das, dass manche Menschen zum Erwachen nicht viel brauchen. Jetzt hier, peng, die erwachen. Aber ich habe selbst einen längeren Weg gebraucht. Ich war irgendwie hartnäckiger an meiner Person dran. Und deshalb verstehe ich auch Menschen, die irgendwie selber auch sehr stark dran hängen, sehr stark verknüpft sind, verbunden sind. Ja, ein paar Lücken, da ging das halt fixer. Und insofern haben wir da ein ganz gutes Verständnis für die verschiedenen Zeiträume, die das auch manchmal braucht, bis Menschen loslassen können.
Ja, wir haben einerseits das plötzliche Erwachen, wie es bei mir war, im Satsang. Und andererseits eher ein scheibchenweise Auflösen von Dingen, die nicht zum wahren Selbst gehören. Alles, was du nicht bist, wird scheibchenweise aufgelöst.
Gibt es denn irgendwas, was du nicht bist?
Ja, es durchdrängt sich zwar. Ne?
Aber dann gibt es
immer auch ein Teil Wahrheit da drin, aber es gibt immer zwei Aspekte. Ein Aspekt ist wahr und der andere ist verzerrt. Und wenn ich diese Verzerrung in mir lösen kann, es ist eine Heilung auch von Traumata und Verletztheiten, teilweise auch einfach von Erfassen von Glaubenssätzen und Strukturen, wenn ich die in mir aufdecke, weil das mein Filter des Guckens bestimmt, dann werde ich merken im Laufe des Weges, dass mein Blick sich erweitert und erweitert, bis sich irgendwann alles aufgelöst hat und ich nur noch das bin, was ich wirklich bin.
Ja, aber Einheit ist ja dadurch nicht mehr oder weniger Einheit, als sie vorher ist.
Das ist richtig, aber das, was ich erfahre, ist ja das, was wichtig ist. Ne? Was erfahre ich? Erfahre ich tatsächlich Einheit oder weiß ich nur, alles ist eins? Das ist der Unterschied. Solange ich Einheit nicht erfahre, nützt es mir ja auch nichts, das zu wissen, dass alles eins ist.
Ich denke, aus der Sicht desjenigen, der diese Einheit realisiert hat, ist natürlich ganz klar alles dabei. Da gibt es keine Unterscheidung oder irgendetwas, was nicht dazu gehört.
Ja.
Aber auch du kennst das, dass du auch Menschen triffst, die diese Unterscheidung machen.
Ganz
klar sagen, das hat mit mir nichts zu tun oder das hat mit dir nichts zu tun, die diese Trennung machen.
Und im Leid auch sind, aufgrund dessen, weil sie die Trennung machen,
so,
weil
sie
auch
Trennung
nicht
machen.
Anders können.
Ach so, du meinst, ihr meint, weil da dann das Persönliche halt dann doch so hervorstrahlt, dass nicht die Klarheit da ist, das ist jetzt Einheit, sondern da tut es so weh, dass es dann eigentlich irgendwie...
Genau. Für jemanden, der in Einheit ist, ist auch der Schmerz mit drin.
Ja, natürlich, klar.
Und das sind auch die Kurse, die wir anbieten, dass wir den Leuten klar machen, dass dieser Irrglaube ein Irrglaube ist, dass das nur ein Muster ist, das übernommen wurde aus der Kindheit, von den Eltern, von der Gesellschaft, dass das aber im Grunde genommen ja alles eins ist.
Und die Erfahrung hat aber gezeigt, dass teilweise es wichtig ist, doch genauer hinzuschauen bei dem einen oder anderen Muster, um das tatsächlich in Frieden mit dir zu bringen. Weil letztendlich kannst du keinen abgespaltenen Teil hinterlassen. Ne? Es gibt ja nur das eine. Was soll draußen bleiben? Also etwas, was du in der Verdrängung hältst, wird sich immer wieder melden und sagen, hallo, ich will auch in die Einheit. Ne? wenn du das nicht in dir gelöst hast. Und da erfordert es manchmal, dass man doch hinschaut nochmal und damit in Frieden kommt und das heilt. Ja, und dann ist auch ein Stückchen weiter der größere Raum wieder erfahrbar tatsächlich für denjenigen. Ne?
Ach so, okay. Ja, also da gibt es ja wie so zwei Gruppen. Die einen sagen eher, mein Gott, das ist eh alles nur ein Traum, whatever, ist doch egal, so nach dem Motto, und es ist schon Einheit und wie die sich jetzt zeigt, ist wurscht die Purschti sozusagen, ihr seid es schon. Und die andere so sagt, ja, das mag ja alles sein, aber dann gibt es auch die Möglichkeit, diverse Sachen aufzulösen und sowas. Ja.
Ich sehe das gar nicht als Widerspruch an. Tony Parson zum Beispiel, wenn in seinen Satsangs klar herausgearbeitet wird, dass da niemand ist, dann ist es eine wunderbare Technik. Weil Menschen, die kurz vorm Erwachen stehen, durch so eine Aussage erwachen können. Jetzt sofort. Die hängen nicht mehr an viel. Die können loslassen. Die können sich da hineinfallen lassen in das, was ist. Unsere Erfahrung ist aber, dass es eben auch viele Menschen gibt, die so sehr noch befangen sind, die da überhaupt gar nichts mit anfangen können, dass die vorher noch andere Übungen machen sollen. Das ist einfach, beides passt.
Unser Verständnis von Advaita ist vielleicht ein bisschen ein anderes. Advaita ist ja Einheitsbewusstsein, also nicht Zweiheit, ne? Das wissen wir ja.
Ja.
Und wir beziehen uns eher darauf, dass bevor überhaupt Advaita entstehen kann, eine Nicht-Zweiheit, erstmal eine Zweiheit da sein muss. Und zwar nicht die Zweiheit zwischen Subjekt und Objekt, sondern die Zweiheit zwischen relativen und absoluter Erfahrung. Und wenn ich die in mir erfahre, dauerhaft, Relatives und Absolutes, als zwei voneinander getrennte Phänomene zu einer selben Zeit, dann habe ich das Dvaita in mir erschaffen. Und dieses Dvaita kann ich dann im Laufe des Prozesses zum Advaita, zur Nichtzweiheit zusammenführen. Das ist so eher das, wie wir das Advaita verstehen.
Hast du noch irgendwas?
Ich denke, diese Advaita-Diskussion ist auch eine historische Diskussion.
Ja.
Shankara, der als großer Kommentator, berühmter Kommentator des Vedanta gilt und der, auf den ja immer wieder Bezug genommen wird, wenn man vom Advaita Vedanta spricht, betont diese Einheit des menschlichen Lebens, des menschlichen Bewusstseins. Und andere Sekten und Philosophen in Indien betonen diese Dualität. Das ist auch einfach so ein historischer Streit zwischen den hinduistischen Kirchen und Philosophien, die da existieren. Inwieweit wir das hier in den Westen zu uns tragen müssen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Da muss jeder sich selber auch ein bisschen mit beschäftigen und schauen, wo er da steht, wo er auch in sich was spürt, wo er da auch mit umgehen kann.
Das finde ich wichtig.
Ich denke, so ein Grundlagenstreit findet da auch ausschließlich im Kopf statt. Wo bin ich selbst?
Ja,
empfinde
ja.
ich ja. mich als Person? Empfinde ich, nehme ich alles sehr persönlich? Da ist das Ich oder nicht? Also das merke ich einfach auch ganz deutlich.
Es ist ganz wichtig zu sehen, dass man tatsächlich seine Erfahrung ja sehr individuell hat, seine eigene, und von da aus kann man ja nur gehen. Du kannst ja immer nur von da aus sein und gehen und stehen, wo du bist. Und dazu musst du ja deine Erfahrung dir auch ernst nehmen, wie sie eben ist. Und da erfahren die Menschen eben auch andere und unterschiedliche Dinge. Das ist ganz interessant, weil eigentlich müsste ich ja jemand sein, der so auch spricht, weil bei mir ist es ja plötzlich geschehen. Es war ein ganz plötzliches Erwachen, unwiderruflich. Und dennoch kann ich aber, wenn ich zurückblicke, mein anderes Leben schaue, sehen, oh, ich bin schon immer einen Weg gegangen. Und ich sehe beides. Beides hat seinen Platz und seine Richtigkeit und seine Verwendung.
Du bist plötzlich aufgewacht und deswegen könntest du auch aus der Position sprechen, aber...
Ja. In meiner Erfahrung war das so, tatsächlich, dass sich das mit dem Erwachen so verändert hat, dass meine Perspektive sich komplett um 180 Grad gedreht hat, heißt nicht ich bin in der Welt, sondern die Welt ist in mir. Halt, seitdem empfinde ich mich als die Welt, also als den Raum, als das Ganze, was es gibt, und nichts ist ausgeschlossen. Und trotzdem, trotz dieser Erfahrung und diesem Seinszustand, Bewusstseinszustand, der sich auch seitdem nicht mehr verändert hat, sind nach dem Erwachen Dinge aufgetaucht in mir, die sich doch immer wieder zeigen wollten. Irgendwelche Dinge, die mit dieser Einheit nicht einverstanden waren. Und ich habe das die dunkle Nacht der Seele genannt. Das ist nicht von mir der Begriff, den gibt es von Johannes von Kreuz.
Ja.
Weil ich mich da so bestätigt und wiedergefunden habe, ein Läuterungsprozess, wo tatsächlich Dinge, Urerfahrungen des Menschseins offensichtlich in dieser neuen Bewusstheit, in dem neuen Seinszustand, in dem neuen Licht sozusagen nochmal gesehen werden wollten und integriert werden wollten. Das hat eine Weile gedauert, 2 Jahre ungefähr.
Okay.
Und diese Phase war nicht ganz einfach. Ich habe aber das Eigentliche, was ich wirklich bin, nie verloren, sage ich mal. Das hat mich nie verlassen. Das hat diesen Prozess natürlich unwahrscheinlich erleichtert.
Aha.
Und irgendwann hat das geendet. Irgendwann war es vorbei. Und jetzt ist Stille da.
Also ich habe auf eurer Website namens Netzwerk Erleuchtung noch Folgendes gelesen. Das Netzwerk Erleuchtung ist eine Community, die bundesweit an verschiedenen Standorten tätig ist und sich zur Aufgabe gesetzt hat, interessierte Menschen, die nach Erwachen und Erleuchtung streben, zu vernetzen. Ja, wie genau sieht das aus? Was sind eure Angebote dort für die Leute, die jetzt noch nicht da ins Internet gesprungen sind und vielleicht sich gerade interessieren, wenn sie zuschauen?
Ja, es sind da ja in verschiedenen Städten Kollegen tätig, die verschiedene Angebote auch haben. Und wir haben uns gedacht, wir vernetzen das mal alles über das Netzwerk Erleuchtung. Weil viele Suchende, haben wir erlebt, so Anlaufstellen gerne haben, wo sie sich wie so einen Stammtisch treffen können und ihre Erfahrung austauschen können. Und das in so einem Rahmen auch machen können, aber in einem unverbindlichen Rahmen, wo es nicht gleich Geld kostet, wo man nicht gleich in so einer offiziellen Veranstaltung ist.
Übers Internet?
Nicht übers Internet, sondern das Internet verbindet das nur. Wir haben ein Erleuchtungswiki aufgesetzt, wo man dann seine Erfahrung auch einstellen kann, sich selbst präsentieren kann, dieses Wissen austauschen kann. Und die einzelnen regionalen Gruppen sozusagen miteinander arbeiten können.
Mhm. Permanent.
Permanent.
Also gar nicht, dass da irgendwie ein bestimmter Zeitablauf jetzt vorgegeben wäre, sondern immer wenn Bedarf ist, kann man gucken, wie man in Kontakt kommt und so, also als Dauerbegleiter sozusagen.
Mhm. Ist das jetzt also, ist das auch so ein Austauschort für Erwachte oder nur wenn man oder für Erwachte oder von Erwachten für Leute, die
beides
suchen?
Beides. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich auch ganz natürlich Gruppen bilden und wenn da ein Erwachter dabei ist, der da auch entsprechende Informationen geben kann, dann ja, ist er dabei. Ansonsten tauschen die Leute sich untereinander auch aus und können das Wiki nutzen, um ihre Erfahrung auch einzustellen.
Kommt man über diese Seite von euch, kommt man da automatisch auf diesem Wiki auch hin?
Der heißt Erleuchtung.wiki.
Erleuchtung.wiki.
Ja, diese neuen Domain-Endungen gibt es ja jetzt auch. .wiki und so. Erleuchtung.wiki.
Das ist im Aufbau.
Das ist im Aufbau.
Also es ist noch nicht so lange.
Man kann als Lehrer sich einen Account da, also sich registrieren, kann sich da auch selbst dann darstellen, Foto hochladen von sich. Und vielleicht auch seine Gruppe vorstellen, wenn man sagt, ich habe hier in Berlin, in Steglitz oder wo auch immer, eine kleine Gruppe, stellt man da rein und andere Suchende sehen, oh, da kann ich hingehen. Wie so ein offenes Forum.
Hm. Na gut.
Einmal im Jahr wird es eine Veranstaltung geben, das nennen wir Inlight Camp. Das wird als Barcamp organisiert.
Wie in Light
Camp? In Light Camp.
In Light Camp.
In Light Camp, das wird als Barcamp organisiert. Das heißt, da wird es dann ein Call of Papers geben, ein Call of Participation, wo die Leute, die da hinfahren, auch selber mitmachen können. Und da wird es eine Open-Space-Moderation geben, wo also nicht nur vorne zwei, drei Leute stehen und was erzählen und alle anderen hören zu, sondern wo sich jeder einbringen kann, wo in einzelnen Gruppen gearbeitet werden kann.
Okay. Ja, das ist ja ganz spannend. Und es ist ordentlich noch im Aufbau, da arbeitet ihr noch dran und die Leute finden sich ein.
Mhm.
Okay. Na gut, dann würde ich jetzt nochmal von dem Speziellen ein bisschen ins Allgemeine rutschen. Thema Erleuchtung und Erwachen sozusagen. Wenn man erwacht, endet das Leiden offensichtlich, aber andere Menschen leiden ja weiter. Wie geht ein Erwachter damit um?
Für mich ist das gar kein Problem in dem Sinne. Mitgefühl ist das, was da ist. Und auch das Wissen um den anderen Zustand, wie er vorher war. Weil für mich ist das schon ein sehr deutlicher Unterschied, vorher und jetzt. Und durch das Mitgefühl, was da ist, und derjenige ja auch nicht außerhalb von mir selber ist, lade ich die Menschen ein, da zu sein.
Ja, wir freuen uns, wenn in unserer Gruppe auch Menschen sind, die nicht so dem Leid verhaftet sind, die das Glück haben, dass es ihnen gut geht und die sich wohlfühlen. Aber selbstverständlich ist Leiden eine Realität für sehr viele Menschen und wir haben das als ganz natürliche Aufgabe, den Menschen noch zu helfen.
Was ist denn der Unterschied, wenn ihr jetzt schon mal Aufgaben und Menschen helfen redet, was ist denn der Unterschied zwischen einem Therapeuten und einem spirituellen Meister sozusagen? Gibt es überhaupt einen Unterschied?
Ja, den gibt es. Weil wir mit Transzendenzerfahrung arbeiten sozusagen. Das ist eine Komponente, die für unsere Technik, sage ich mal, wichtig ist. Wir sehen, dass die Erfahrung des Absoluten, auch wenn sie nicht dauerhaft ist, sondern nur mal so hoch kommt, ab und zu auftaucht und wieder abtaucht, einen enormen Entwicklungsschub mit sich bringt und den gesamten Prozess in Gang bringt und hilft.
Naja, da habe ich gleich mal eine Frage, und zwar: Was ist denn Transzendenz? Kannst du mir das genau erklären? Also ich persönlich nutze das Wort sehr selten. Ich würde sogar wirklich gerne hören aus deinem Mund, wie das klingt, was du mir für eine Erklärung hast.
Schwierig zu erklären. Es scheint etwas zu sein, was eben jenseits der Erfahrung der relativen Form ist. Und doch würde ich behaupten, kann ich es erfahren. Es ist wie ein neuer Sinn, der in mir entsteht, der permanent die Verbindung ist auch wieder nicht richtig, weil ich das ja bin, was ich da erfahre. Aber es ist wie ein neuer Sinn, der das ständig wahrnimmt. Das, was ich wirklich bin. Und das ist jetzt eine Begleitung geworden, die mich auch nicht mehr loslässt, die auch immer mehr Raum einnimmt und immer mehr Raum einnimmt und letztendlich die Welt der relativen Form immer mehr zu mir bringt und durchdringt, dass ich die Welt der Form als das, was ich selber bin, erfahre. Dieser Prozess, der ist nicht aufzuhalten.
Aber kann man das mithilfe von irgendeiner Technik bewusst jemand anderem praktisch also auf Knopfdruck, dass der das auch so erlebt, oder ist das durch die Individualität und durch Unvorhersehbarkeit eher, dass er so ein Begleiten dabei ist, als ein bewusstes Ich krieg dich jetzt hin, dass du das auch erfährst?
Ja, ich würde sagen, es ist individuell sehr unterschiedlich, wie zugänglich jemand ist, wie das Nervensystem des Körpers verfeinert ist, dass es überhaupt Transzendenzerfahrung zulassen und widerspiegeln kann. Je nachdem, wenn du sehr traumatisierte Leute hast, mit vielen schrecklichen auch Erlebnissen, dann ist das Nervensystem nicht in der Lage, Transzendenzerfahrung wiederzuspielen auf Dauer oder generell überhaupt. Und da ist es dann hilfreich, manchmal bestimmte Dinge auch vorher zu lösen tatsächlich, weil die Räume hängen ja alle zusammen. Körper, Mental, Emotion. Das ist ja, die kann man zwar getrennt betrachten, aber letztendlich funktionieren sie zusammen und bestimmen, wie das Nervensystem funktioniert. Und wenn du an einer Sache arbeitest, dann wird sich das auch in den anderen Räumen zeigen. Heißt, du verfeinerst und verfeinerst immer mehr dein Nervensystem und bringst es in die Lage, das Absolute wiederzuspiegeln, in dauerhafter Erfahrung. Mhm. So ist das für jeden ziemlich unterschiedlich, inwiefern tatsächlich Transzendenzerfahrung gemacht wird oder eben nicht, wo vielleicht erstmal andere Dinge vorher noch dran sind, die zu tun, die gut werden.
Hat für euch die Lehrer-Schüler-Beziehung eine Bedeutung und ist sie wichtig für das Erwachen oder die Erleuchtung aus eurer Sicht?
Ich halte das nicht für so wichtig. Ich denke, wenn jemand als Schüler auf dem Weg ist und sich nicht wohlfühlt, im Leid verhaftet ist, dass es schon sehr hilfreich ist, wenn er einen Lehrer hat, der klar ist und der ihm den Weg zeigen kann, raus aus diesem Sumpf. Ich denke, wenn jemand seinen eigenen inneren Guru gefunden hat, seinen eigenen inneren Lehrer, braucht er keinen äußeren Lehrer. Dann ist es mehr ein Austausch, der stattfinden kann, aber das ist nicht zwingend. Ich bin da nicht in so einer Tradition, dass es einen Guru geben muss, einen Lehrer, und der ist streng und der hat einen Schüler, der muss gehorchen. Das ist natürlich so alte indische Tradition. Das hat aber auch historische Gründe und gesellschaftliche Gründe. Das, denke ich, ist hier am besten nicht notwendig.
Ja.
Wir sehen das auch eher so, dass wir die Menschen tatsächlich dahin bringen wollen, dass sie ihren eigenen inneren Guru kontaktieren können und Antworten aus sich selbst herausbekommen. Ne? Da gibt es Übungen, die wir dann auch machen, wo man sieht, ja, wenn man sich damit befasst, die Antworten sind alle da. Ne? Letztendlich in deinem eigenen Inneren. Nur haben die Leute oft auch nicht das Selbstvertrauen und das Vertrauen, dass sie dieser Stimme glauben können und so, aber das wird gelernt mit der Zeit.
Es ist ja auch eine Art Konditionierung von wegen, ja, was andere sagen, ist besser als das, was ich sage, so, dass es ja eigentlich Quatsch ist, aber das muss ja erstmal zu sich finden.
Ja, das verändert sich. Und das ist schön zu sehen, wenn man sieht, dass der Mensch sich immer mehr zuwendet, eigentlich seinem eigenen Autoritätsbewusstsein und seinem eigenen inneren Guru. Das ist wunderbar. Es ist wie so eine Dauerkontemplation.
Ja.
Du bist eigentlich ständig in Kontemplation, ständig in Meditation, ständig bei dir selbst sein. Weil du bist das ja alles. Alles, was auftaucht, bist du und du kannst ja gar nicht mehr dran vorbeischauen. Das ist das, was ist und du nimmst es wahr.
Okay, gut.
Das bewirkt Transformation.
Ja, ja.
Ohne dass man viel dafür tut.
Ja.
Man hat nicht den Eindruck, man täte da was.
Ja, es passiert einfach. Ja. Verliert man eigentlich nach der Erleuchtung nicht seinen Ehrgeiz, weil ja eh alles von selbst sozusagen geschieht und keinen Sinn mehr macht? Oder, also es kommt ja manchmal vor, dass bei manchen dann so, oh, es hat alles keinen Sinn, es geht nirgendwo hin, Leben kann nur zu Leben führen, und dann reden ja manche von der Gefahr, dass dann man seinen Ehrgeiz verlieren kann. Oder es gibt Leute, die haben Angst, wenn sie davon hören, dass dann alles egal ist und man nur noch in der Ecke rumsitzt.
Ja, ich denke, diese Erfahrung hat jeder schon mal gemacht. Wenn alle Wünsche, die auftauchen, unmittelbar und sofort in mir selbst Erfüllung finden, was soll denn noch getan werden?
Oder die Wünsche als nicht mehr das Wichtige, sondern also dass Erfüllung schon da ist, wenn man so will.
Genau, Erfüllung ist sowieso der Grundzustand. Und dann taucht irgendein Wunsch auf, aber der kann ja, wenn er erfüllt wird, diesem Erfülltsein nichts mehr hinzufügen. Es ist ja eh schon.
Ja, genau.
Ja, ich habe das selbst auch erlebt. Ich kenne das auch bei anderen Lehrern, dass Zustände erfahren werden, wo man sagt, ja, es gibt nichts mehr zu tun. Und das wird auch die Zen-Falle genannt, so spielerisch. Das passiert tatsächlich Menschen. Ich denke, dass es gut ist, trotzdem was zu tun, sich da nicht von abbringen zu lassen. Warum soll man nicht was tun, selbst wenn man erfüllt ist? Im Zweifelsfalle ist man lockerer, ist man leichter, man haftet nicht so dran, man hängt da nicht so dran und kann irgendwie sich mehr auf das Tun konzentrieren.
Ja.
Und wir haben festgestellt, dass dadurch diese Einheit auch noch mehr verfestigt wird.
Ja.
Aber es ist schon tatsächlich so, dass dieser neue Zustand auch, sage ich mal, gewöhnungsbedürftig ist. Es ist so anders als vorher.
Ja, ja.
Diese ganzen Motivationen, die vorher da waren, die sind jetzt eben anders. Es ist nichts mehr wirklich an Motivation und an greifbar. Das Leben ist ein komplett anderes als vorher. Wo vorher Motivation aus dem Ego heraus war, aus irgendeiner Motivation, die irgendwie auch mit der Welt und der Form zu tun hat, ist das jetzt nicht mehr so. Die Verknüpfung ist ja nicht mehr da. Heißt, diese Art von Motivation, die man vorher gelebt hat, fällt ja völlig von einem ab. Und das ist natürlich so, dass man sich auch ein bisschen daran gewöhnen muss. War bei mir so. Mhm. Ich fand das erstmal ein bisschen komisch, dass ich nicht mehr wirklich in Begeisterung losgerannt bin, um irgendwas zu erledigen. Es hat sich einfach komplett verändert.
Ja, weil auch Begeisterung ist ja dann eigentlich im Endeffekt ist schon schön, aber es kommt halt, geht wieder und die Fülle, die da ist, die wird nicht voller dadurch.
Es ist kein Mangel mehr da und ja, es ist ein anderer Zustand. Ne?
Seht ihr eigentlich Unterschiede in der Spiritualität oder beim Erwachen zwischen Frauen und Männern?
Ich nicht.
Fällt mir jetzt auch nicht so ein. Vielleicht eher in Bezug auf den Weg, wenn wir nochmal auf den Weg kommen vor dem Erwachen. Mhm. Vielleicht gibt es da einen Unterschied. Auf diesem Weg dahin, wie ich den gehe. Da könnte ich mir vorstellen, gibt es vielleicht einen Unterschied.
Aber grundsätzlich nicht. Männern. Ist ja auch in gewissermaßen Sein ist ja Sein. Ob männlich oder weiblich,
das
in der Form.
Was ich dann als das erfährt, ist immer dasselbe.
Ja, natürlich.
Also ich halte das auch wieder für eine geschichtliche Sache, dass so eine starke Trennung zwischen Mann und Frau gemacht wird.
Okay. Kann ein Erwachter andere Erwachte erkennen?
Ja.
Ja, würde ich auch sagen.
Wie?
Es geht über diesen neuen Sinn, der entsteht.
Ach, das ist interessant.
Ja. Kann man erkennen.
Von der Art merkt man dann irgendwo diesen stillen Kern oder empfängt man irgendwie die Energie?
Solange etwas gegen das Erwachen spricht, ist das spürbar, weil der Mensch sich ja gegen die Einheit wehrt.
Ja.
Er ist ja der festen Überzeugung, dass er eine ausgedrückte Person ist.
Ja.
Und das ist deutlich spürbar. Wenn jemand vollständig versunken ist in diesem Sein, dann ist das zu spüren.
Okay, das ist interessant. Ich weiß nur noch von einem Interview von Karl Renz, der hat mal gesagt, die Lehre der Worte macht es für ihn aus. Also wenn er merkt, das geht nicht mehr wirklich um was, in gewisser Weise. Welche Fallstricke gibt es aus eurer Sicht für die Zeit nach dem Erwachen?
Doch, ich könnte mir da was vorstellen. Und zwar Konzepte könnten vielleicht Fallstricke sein. Dass ich mir mit Hilfe eines Konzeptes, was ich schon lange kenne vielleicht, mir mein Erwachen immer wieder vorrede und es dadurch am Leben erhalte. Das ist aber dann nicht das Erwachen, was ich erfahre tatsächlich, sondern eines, was ich mir über ein Konzept immer wieder herstelle. Das könnte zum Beispiel sowas sein, was eventuell, ja,
ja, das
den Weg nicht weitergehen lässt.
Ich sehe keine großen Fallschritte nach dem Erwachen, wenn dieser große Sprung wirklich geschafft ist. Von dieser Fixierung auf die Person hin zu dem, was wirklich ist. Und dann ist das ein schrittweise immer tieferes Erwachen. Das geschieht von ganz alleine.
Das geschieht von ganz alleine.
Das
mag alles verzögern.
Ja, da mag es noch individuelle Prägung geben, in welchem kulturellen Umfeld lebe ich. Dass das eine Zeit dauert, bis sich das löst und auflöst. Aber wer da erstmal ist, der hat die Bonuskarte.
Also, aber nicht in der Hinsicht, dass der Mensch besser ist als andere oder wie meinst
du das jetzt? Die Kategorie besser, schlechter ist vor dem Erwachen.
Ah.
Schwarz, weiß, gut, böse, gut. Das ist alles vor dem Erwachen. Die Wörter gibt es hinterher auch noch. Aber die Bedeutung ist ja völlig nutzlos. Es ist ja alles drin.
Ja. Stimmt. Würdet ihr euch als weise bezeichnen? Und wenn ja, was heißt es für euch, aus der Weisheit herauszuleben?
Ich würde vielleicht sagen, es ist so, dass das Leben und das Handeln konform geht mit den Naturgesetzen. Es läuft leicht, konform. Es ist.
Also ich habe festgestellt, dass so eine Art Schlüssigkeit entsteht. Da ist nichts mehr an Wünschen, an Handlungsvorgaben, was als Unsinn empfunden wird. Es ist schlüssig. Es ist rund. Vielleicht könnte man das mit solchen Worten mal beschreiben. Und alles wird aus so einem tieferen Urgrund heraus empfunden und gesehen, sodass da nichts schief läuft.
Ja, es scheint nichts falsch zu laufen.
Ja.
Falsch und richtig hatten wir gerade schon gesagt.
Genau.
Die Kategorie gibt es auch ja nicht mehr. Es ist so ein grundsätzliches Einverstandensein mit dem Seinszustand und dem, wie die Dinge sich zutragen.
Auch wenn man solche schlimmen, also oder in Anführungsstrichen schlimmen Sachen hört, wie von Krieg und Vergewaltigung und Mord. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig, wenn man auf solche Themen kommt, weil die ja eindeutig...
Ja, ich finde das gar nicht schwierig. Ich bin da ganz deutlich, Krieg darf nicht sein. Ganz einfach. Ich denke, wir tun gut als Menschen, alles zu tun, um so zu leben, dass wir Krieg verhindern und vermeiden. Ich denke, dass Menschen, die sowas wollen, zu den 1% Psychopathen gehören. Ich sage das Wort mal ganz deutlich. Ich denke, dass wirklich 99% der Menschheit wohlwollend ist, friedfertig ist und dann sage ich jetzt auch mal das Wort gut ist. Und es, ja, es gibt auch einen ganz, ganz, ganz kleinen Prozentsatz von Psychopathen, die meinen, mit Gewalt irgendwas durchsetzen zu müssen. Das sage ich nicht aus so einer persönlichen Sache heraus, sondern ich bin fest der Überzeugung, dass Krieg sinnlos ist. Jeder Mensch ist ein Teil von Gottes Schöpfung und hat das Geburtsrecht auf Selbstverwirklichung und auf Erleuchtung. Wenn ich den massakriere, erzeuge ich ein Loch, eine Leere, eine Sinnlosigkeit. Das, denke ich, ist gut, wenn wir Menschen füreinander da sind und da einen ganz klaren Schlussstrich ziehen, völlig unabhängig von Erleuchtung oder nicht.
Also du sagst, du glaubst, größtenteils sind die Menschen,
ja,
selbst wenn sie wütend werden und vielleicht auch Hassgefühle oder sonst oder sich auch vorstellen, oder denen nicht an die Gurgel gehen, grundsätzlich eigentlich, ja, in sich drin den Wunsch verspüren nach Harmonie.
Ja.
Und nicht unbedingt, und das praktisch dann solche Handlungen eher aus, wenn es jetzt kein Psychopath ist oder wie auch immer, eher aus Verzweiflung oder dem Glauben, es geht nicht anders, heraus passieren.
Und ich denke, es ist unser aller Aufgabe, mitzuhelfen, dass die Welt noch friedlicher wird und noch friedlicher und noch schöner wird. Und dass das auch gut ist, wenn wir so einer Philosophie folgen. völlig unabhängig von jeder Einheitserfahrung oder Einheitslehre, der wir folgen mögen, halte ich das sehr wichtig, dass wir das auch nach außen tragen.
Seht ihr dann also eine Möglichkeit, dass alle Völker friedlich zusammenleben? Was kann der Einzelne dazu tun? Vielleicht ist sogar die Vorstellung, dass alle wirklich nur noch im Frieden leben, doch ein bisschen überspitzt. Aber was kann in diese Richtung...
Selbst wenn es eine Utopie ist, alles was noch nicht ist, ist ja erstmal eine Utopie, halte ich es für sinnvoll, genau das anzustreben. Dass die Menschen zusammenwachsen, Schritt für Schritt. Und das ist ja auch das, was wir historisch erleben. Dass die Menschen mehr und mehr zusammenwachsen. Die Welt ist heute globaler geworden. Ich halte das für sehr wichtig, dass wir diesen Zielen auch folgen. Dass wir uns nicht zurückfallen lassen in eine Gleichgültigkeit oder in ein, ach, das interessiert mich alles nicht, sondern dass es Sinn macht, sich dem anderen Menschen auch zu nähern und diesen Frieden, den man in sich spürt, auch mit dem anderen zu teilen.
Ja.
99,9% der Menschen oder noch mehr haben überhaupt gar keine Lust, irgendjemanden anderen umzubringen. Wir sind alle geschockt, wenn sowas passiert. Und fragen uns, was soll das? Warum passiert sowas? Ja, das ist nicht einfach zu verarbeiten, gerade wenn es einen persönlich trifft, wenn es irgendwo 1000 Kilometer entfernt ist, haben wir irgendwie nichts damit zu tun, aber wenn es in unserem persönlichen Kreis passiert, sind wir geschockt und fragen uns, was soll dieses Leid, dieses persönliche Leid. Die Tatsache, dass im Einheitsbewusstsein dieses persönliche Leid nicht mehr als solches empfunden wird, legitimiert jetzt nicht die Aussage, ja, dann können wir ja auch einen Krieg vom Zaun brechen.
Ja, ich denke auch, das ist ein Missverständnis.
Vollkommen Blödsinn. Das sind zwei Dinge, die völlig voneinander getrennt werden müssen. Ich denke, dass viele Menschen, die im Leid verstrickt sind, sich dem Thema Erleuchtung auch deshalb nähern wollen, weil sie aus ihrem persönlichen Leid heraus wollen. Und ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, wenn diesen Menschen geholfen wird, aus ihrem persönlichen Leid herauszukommen, haben die gar keine Lust mehr zur Erleuchtung. Das ist doch gar kein Thema mehr. Erleuchtung ist was anderes. Erleuchtung ist ein radikaler Wechsel in der persönlichen Perspektive, in der persönlichen Erfahrung. Und auf gar keinen Fall wird ein Erleuchteter irgendeinem Krieg zustimmen oder
Nein, das ist ja wie ein Krieg gegen sich selbst.
Macht gar keinen Sinn mehr. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich denke, verrückt. Wenn man noch im Leid ist, ist es völlig legitim, dass man raus will aus diesem Leid. Und wenn es gelingt, da auch noch gleich den Rutsch ins Erwachen zu schaffen, ja, warum nicht? Aber auch wenn das nicht geschieht, dann hat man halt einfach ein gutes Leben und fühlt sich wohl. Das ist, finde ich, das Geburtsrecht eines jeden Menschen.
Ja, das Ding ist halt, dass halt das Problem ist ja, wenn die Illusion ist, da ist total getrennt zu sein und die auch total stark ist und als die einzige Realität scheint. Könnt ihr erklären oder euch was kommt bei euch hoch, wenn ich euch frage, warum es eine Illusion ist, getrennt zu sein?
Es scheint mir eine evolutionsbedingte kulturelle Prägung zu sein, dass wir so hineinwachsen mit der gesamten Erziehung, die auf uns wirkt, dass wir diese Prägung mitbekommen, dass es Trennung gibt, vermeintlich. Das scheint zu dieser evolutionären Situation des Menschen, wo er gerade ist, dazugehören. Es ist auch gerade diese Trennung eben, dieses immense Leid.
Ja, aber
ich denke, der Mensch hat ja als Gesamtsystem irgendwo auch seine Belastungsgrenzen. Wenn zu viel Schlimmes passiert mit einem Menschen, egal ob in der Kindheit oder auch als Erwachsener, entstehen Traumata. Und wenn diese Traumata da sind, dann ist eben dieses normale Verhalten, wie wir das immer so kennen, schon auch gestört. Es kann so weit gehen, dass jemand zum Psychopathen wird. Und das ist natürlich zu behandeln. Das ist der Wort Behandlung. Wir müssen auch unterscheiden, wenn wir jetzt über Erwachen reden und Erleuchtung und jemand sagt, er stürzt ins Nichts, sein Ich verschwindet, er stürzt ins Nichts. das mag auch eine Erfahrung aus der Kindheit sein, dass da einfach eine Ich-Abspaltung zu einer Form von Leere geführt hat, um einem Leid, einem Schmerz auszuweichen, was man als Kind einfach nicht ertragen kann, weil das eigene System überfordert ist. Ich finde, da muss man auch wirklich eine deutliche Unterscheidung machen. Tut man aber ja auch heute schon. Sowohl Psychotherapeuten als auch spirituelle Lehrer wissen um diesen Unterschied, dass man natürlich einen schwerst Traumatisierten nicht mit einem Erwachten gleichsetzen kann. Das würde dem nicht gerecht werden. Beide haben kein Ich. Die Personalisierung, man kennt diese ganzen Begriffe, da gucken wir auch genau hin, das unterscheiden wir genau.
Da stellt sich mir die Frage, wir hatten gerade geredet über Traumata, wie sieht es denn aus, wie begegnet ihr denn dem, wenn ihr jetzt einen Menschen trifft, der eure Hilfe sucht und unter Traumata offensichtlich leidet?
Erfahrungsgemäß ist es so, dass Menschen mit Traumata tatsächlich eine individuelle Betreuung brauchen, eine Einzelbegleitung. Weil es ist schwierig, sie letztendlich mit diesem Nichts zu konfrontieren, was sie ja aufgrund des Traumatas als Lösung letztendlich in sich erlebt haben, aber das Nichts, was Fülle verspricht, sondern eben das Nichts, was Leere ist.
Also ich mache das auch so, dass ich nach diesem Nichts frage. Der traumatisierte Mensch hat ja in der Regel einen Teil seines Selbst, seines Ichs abgespalten, um dem Schmerz auszuweichen, was völlig richtig ist, und hat dadurch überlebt. Und da geschehen manchmal Verwechslungen, dass das Nichts, diese innere Leere, diese Stille erfahren wird, aber nicht als Freude, als Fülle, als Glückseligkeit, sondern tatsächlich als sogar manchmal beängstigendes Nichts.
Ist es nicht auch eigentlich Erlösung, oder dachte ich bei sowas?
Es ist immer Erlösung von dem Trauma, von dem Schmerz, von dem Druck und dem Leid, was ursprünglich da war, die Erfüllung, diese Lösung, dieses Erwachen, von dem wir sprechen, ist aber mehr diese wirkliche Befreiung, die nicht aufgrund eines inneren Drucks geschieht, sondern aufgrund einer inneren Hingabe. Das unterscheiden wir tatsächlich nochmal. Wir sehen da dann auch schneller, wo jemand im Trauma noch ein bisschen festhängt oder auch tief festhängt oder wo jemand einfach auch bereit ist für diesen Sprung in die Freiheit. Das sehen wir, dass das ein subtiler Unterschied ist. Und wir sagen sogar manchmal, wenn jemand schwerst traumatisiert ist, dass es gut für ihn ist, zum Psychotherapeuten zu gehen, zum Arzt zu gehen, einfach weil er erst nochmal eine gezielte individuelle Behandlung braucht.
Also kann man sagen, dass der Mensch, der Traumata hat und in gewisser Weise in dieses Nichts eine Flucht stattfand, dass da aber die Person noch so stark da ist, es ist ja eigentlich eine Flucht vor der Person, dass nicht geglaubt wird, dass das Nichts das ist, was ich bin in gewisser Weise, sondern dass es eigentlich eher was Gruseliges ist, was aber eine Zuflucht bietet, sozusagen. Aha, interessant.
Da unterscheiden wir sehr deutlich.
Was haltet ihr von Meditation? Kann sie hilfreich sein, um zu erwachen? Und allgemeine Gedanken zur Meditation?
Ja, ich habe sehr früh Meditation gelernt und habe das als sehr hilfreich empfunden. Das Beispiel, was du auch gerade aufgeführt hast, so ist das bei mir in der Meditation auch passiert. Ich habe eine Mantra-Meditation gemacht und diese Beschäftigung des Geistes, des Verstandes mit diesem Mantra, was ja ein sinnentleertes Wort ist, ohne Bedeutung, hat zu diesem Ausrutschen des Geistes geführt. Und zu diesem darauf folgenden Transzendieren, nenne ich das, dieses Überschreiten dieser persönlichen Form. Weil der Geist wird beschäftigt, der denkt ständig und denkt ständig und er wird jetzt beschäftigt mit einem Wort, was keine Bedeutung hat. Das hat sehr große Erfolge bei mir gebracht. Ich halte es für sehr sinnvoll, wenn jeder Mensch, einfach mal ein paar Wochen oder ein paar Monate so eine Meditation macht und einfach mal schaut, was ihm das bringt. Ich denke, da werden viele sehr begeistert sein. Ich propagiere das.
Ich kann das sogar auch bestätigen. Ich habe auch eine Weile meditiert und habe auch festgestellt, dass es auf vielen Ebenen Auswirkungen hat. Tatsächlich auch auf den Körper. In dem Moment, wo ich diese Schwelle überschreite, transzendiere, holt auch der Körper sich aus diesem Feld was für sich heraus. Das habe ich so erfahren. Und insofern, ja, ist es gut, das auszuprobieren, denke ich mal.
Ja, Meditation hat ja auch eine jahrtausendealte Tradition. Das wird schon seinen Grund haben, dass das schon so lange existiert.
Eine Frage an euch. Oft sieht man dieses Muster, dass jemand erst ganz viel Leiden durchleben musste, bis dann die Bereitschaft da war oder dass gerade dadurch dann so eine Öffnung für was Neues war. Muss eine tiefe Sehnsucht nach Freiheit, nach Nicht-Identifikation vorhanden sein, um Egolosigkeit erfahren zu können? Oder eventuell sogar einfach nur viel Leid? Persönliches?
Ich denke mal, die Wege sind da sehr, sehr unterschiedlich. Also bei mir war es nicht so. Ich brauchte dieses Leid offenbar nicht. Und dennoch hatte ich aber vom Kindesbein an diese tiefe Sehnsucht nach etwas, was ich gar nicht wusste, was es ist. Ne? Und das hat mich auf den Weg gebracht. Also Sehnsucht gab's auf jeden Fall. Aber es war nicht geknüpft an Leid und ich möchte raus aus dem Leid. So war es nicht.
Bei mir war es genau umgekehrt. Ich bin den Weg des Leides gegangen und hatte auch die tiefe Sehnsucht nach Freiheit, nach Erwachen. Und hatte das Leid tatsächlich als Orientierung. Immer wenn das Leid zu groß wurde und ich gedacht habe, das packst du nicht, das hältst du nicht aus, kam ich zur Ruhe und habe gedacht, da sollst du wohl nicht lang gehen. Das ist wohl der Hinweis, dass es da nicht weitergeht. Du musst einen anderen Weg gehen. Und von daher ist mein Weg länger gewesen und ein bisschen im Zickzack gelaufen, wenn man das mal so beschreiben will. Und ist immer von so Leitmarken gekennzeichnet gewesen. Ich hatte das Gefühl, ich habe mir selber so Leidenszonen eingebaut in meinem Leben, wie so durchs Nadelöhr, wo man sich durchkriechen muss, durchquetschen muss, um zu bestimmten Erkenntnissen zu kommen. Also ich bin da total im Reinen mit dem Leid und habe das als ganz schlüssig auch im Nachhinein alles empfunden, aber wenn ich mittendrin war, habe ich auch gejammert und getobt und geschrien.
Na gut, ja, dann habe ich noch eine Frage. Welchen Rat könnt ihr den Menschen geben, damit ihr glücklicher, damit ihr Leben glücklicher, erfüllter wird? Also, wenn jetzt jemand echt kommen würde und sagen, Roland, Ludmila, ich habe offenes Ohr, es geht mir scheiße, was kann ich tun, damit es mir auch irgendwie ein bisschen besser geht? Das Leben ist einfach nur schrecklich.
Erstmal kriegt derjenige das Okay dafür, dass es ihm vielleicht geht. Das ist das Erste. Immer das Okay für das, was ist. Dann verändert sich direkt was. Mhm. Wenn ich gar nicht sein Schlechtsein wegnehmen will ihm, sondern ihm einfach, ja, dir geht schlecht, ich sehe, dir geht schlecht und das ist so jetzt erstmal okay, dann entwickelt sich ganz viel. Und dann geht es weiter. Dann kann man gucken, wie das dann für ihn ist und wie sich das weiterentwickelt.
Ja, das wäre eigentlich fast, wär's Widerspruch zu sagen, oh Gott, das müssen wir ganz schnell wegkriegen. Das ist ja auch dann ein Nein zu dem, was ist. Und also es ist kein Widerspruch, das ist das, was viele kennen als einzige Mittel. Okay, schnell weg mit dem Bösen. Aber erstmal so ein Dasein, dass es erstmal da sein darf, ne, so einen Raum dem geben. Ne?
Meistens entwickelt sich dann schon ganz viel, wenn erstmal der Raum dafür da ist. Meistens verändert sich dann direkt auch schon was, das kennst du ja hier.
Ja, ich denke auch, dass Selbstannahme absolut sein muss. Ich würde ihm sagen, steh zu dir selbst, halte zu dir selbst, liebe dich selbst. Das klingt ein bisschen egoistisch, aber so geht's halt los. Und gehe dann auch, wenn es dir selbst gut geht, auf andere Menschen zu. Öffne deine Arme und trage diese Liebe hinaus ins Leben.
Ja.
Ich würde das auch so eine Art Selbstrückbezug nennen. Also das ist, startet bei mir, geht raus zu den anderen und verbindet sich mit einem und kehrt wieder zurück zu mir. Es ist so ein Kreis, der ewig läuft. Selbstrückbezug
ist besser. Die bedingungslose Liebe geht auch nur über die Selbstliebe. Ohne dass du alles in dir annimmst, kann die bedingungslose Liebe gar nicht gelebt werden.
Das ist, die Selbstliebe ist das Tor zum... Ja.
Und da kann man sicherlich auch begleitend und unterstützend dabei sein, dass jemand in seine Selbstliebe kommt.
Ja, der Begriff Selbstliebe ist ja auch eigentlich nicht so einfach, wie man zuerst auf der ersten Art denkt. Da kann man auch was Falsches drunter verstehen.
Narzissmus.
Ja, zum Beispiel.
Darum geht es hier nicht.
Ja. Ja, 2 Minuten haben wir noch. Habt ihr noch irgendwas zu sagen den Zuschauern oder so? Dann dürft ihr das jetzt gerne machen. Sonst finde ich das Schlusswort dann.
Alle Sucher, die auf dem Weg sind, will ich ermutigen, weiterzumachen. Nicht aufgeben, ganz wichtig. Ich habe in meinem langen Leben einige aufgeben sehen. Das lohnt sich nicht, das Aufgeben. Weitermachen bis zum Erwachen. Es ist ein guter Weg, es ist ein richtiger Weg, es soll so sein.
Dann vielen Dank für das Interview und dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt und alle Fragen beantwortet habt.
Danke dir auch.
Danke dir auch.